Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortfahren in der Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief. Und wir kommen heute zu 1. Timotheus Kapitel 1 und zwar zu den Versen 18 bis 20. 1. Timotheus Kapitel 1. Und zwar zu den Versen 18 bis 20. Dort schreibt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Und dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Und zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Soweit der Abschnitt, unter den wir uns heute Morgen stellen wollen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Apostel Paulus schreibt diesen ersten Timotheusbrief an Timotheus während einer geistlichen Auseinandersetzung in der Gemeinde von Ephesus tobt. Irrlehrer sind dort in die Gemeinde eingebrochen und dagegen hatte Timotheus Stellung zu nehmen. Und das Thema dieser letzten Verse aus dem ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes: Wir können es mit einem Begriff umschreiben: geistlicher Krieg. Es herrscht geistlicher Krieg. Und angesichts dieser Situation gibt der Apostel Paulus dem Timotheus Anweisungen. Wahrscheinlich uns allen ist der Name Jim Elliot bekannt. Dieser Mann, er wollte Gott ganz und gar dienen. Er war Amerikaner, er ließ sich an einer theologischen Ausbildungsstätte schulen, nahm eine theologische Ausbildung auf sich. Er wollte dann Missionar werden in Ecuador, dort den Eingeborenen das Evangelium verkündigen, den Auca-Indianern. Und dann war er endlich angekommen, noch mit anderen Missionaren im Team. Und sie brauchten sehr lange, bis die Auca-Indianer überhaupt nur mit ihnen Kontakt aufnahmen. Und dann endlich, es brach schon große Freude aus, der erste Kontakt. Aber dieser erste Kontakt, der sollte auch der letzte sein. Denn die Auca-Indianer töteten alle diese Missionare. Und unter ihnen eben auch Jim Elliot. Und dieser Jim Elliot, er wurde einmal gebeten, in ein Buch eine Widmung zu schreiben. Und da schrieb er hinein ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, wo der Apostel schreibt: Niemand, der Kriegsdienst tut, verstrickt sich in Geschäfte dieses Lebens, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. auch in diesen Versen, unter die wir uns heute Morgen stellen wollen, weist der Apostel den Timotheus auf eine Kampfsituation hin. Auf eine Kampfsituation in Ephesus. Und die Sache, sie war sehr ernst. Timotheus, so beginnt Paulus, ich vertraue dir ein Gebot an. Paulus schreibt hier nicht, ach ja, Timotheus, und dann habe ich noch einen Tipp für dich. Nein, es ist ein Gebot. Und deren Ernst unterstreicht der Apostel noch dadurch, dass er Timotheus an seine Einsetzung als Diener am Evangelium erinnert. Wir würden vielleicht heute sagen, an seine Ordination. Timotheus, besinne dich einmal darauf, damals wurden Weissagungen über dich ausgesprochen. Und durch die sollst du jetzt im Kampf gestärkt werden. Erinnere dich daran, was damals gesagt worden ist. Und nun führe diesen Dienst auch aus. Bilden wir uns bloß nicht ein, dass dieser geistliche Kampf so einfach ist. Timotheus, bewahre du den Glauben. Das ist dein Gebot. Was heißt das eigentlich? Es heißt zweierlei. Erstens, bewahre den Inhalt des Glaubens. Gib nicht preis von dem irgendetwas, was du als Wahrheit, inhaltlich als Wahrheit empfangen hast. Und zweitens meint die Aufforderung, bewahre den Glauben, halte fest am Vertrauen, vertraue Gott weiterhin. Vergessen wir eins nicht, wer sich zu stehen dünkt, der sehe zu, dass er nicht falle. Und darum gilt es auch für uns, bewahre den Glauben, halte den Glauben fest. Oh ja, es ist sehr leicht und sehr schnell möglich, dass eine Gemeinde, dass ein Gemeindeverband, dass eine theologische Ausbildungsstätte oder irgendein Glaubenswerk vom Glauben abgleitet, ihn nicht mehr bewahrt. Und wenn es dann allgemein diese Erkenntnis sich durchsetzt, dann ist es vielfach schon viel zu spät. Manchmal reicht es aus, dass in einer Gemeinde ein falscher Pastor gewählt wird. Und Paulus fügt noch etwas hinzu. Er sagt, bewahre auch ein gutes Gewissen. Und von einem guten Gewissen hatte Paulus schon vorher in Kapitel 1, Vers 5 gesprochen. Und Paulus spitzt diese Aussage noch dadurch zu, dass er sagt, etliche haben dieses Gewissen von sich gestoßen. Und dann, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten. Und ausdrücklich spitzt Paulus das noch weiter zu. Er nennt hier Namen. Hymenäus und Alexander. Und über die sagt der Apostel, dass er sie dem Satan übergeben hat. Dem Satan übergeben. Ich weiß nicht, was wir uns vorstellen, wenn wir diesen Begriff hören. Es kann sein, dass der eine oder andere erschrickt, erschaudert. Was passiert hier? Nun, ich möchte einmal in der Wortverkündigung heute Morgen schwerpunktmäßig bei diesem Begriff stehen bleiben. Was meint das eigentlich? Was meint angesichts des geistlichen Kampfes eine solche Ausübung, eine solche Tat des dem Satan übergeben von Leuten, von Menschen, die in der Gemeinde ganz offensichtlich gedient haben? Dem Satan, dem Feind Gottes, dem Vater der Lüge, dem Mörder von Anfang an, dem Führer der Dämonen, ihm werden Menschen übergeben. Furchtbar. Zunächst zum Wort übergeben etwas. Das Wort, das hier von übergeben mit übergeben übersetzt ist, das kommt zum Beispiel noch vor in Apostelgeschichte 15, Vers 26. Dort lesen wir von Männern, die ihre Seele übergeben, hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, es sind Männer, die ganz für den Herrn da sind und ihm dienen wollen. Und hier wird genau dasselbe Wort verwendet. Ich habe sie dem Satan übergeben. Furchtbar. Schrecklich. Es kann sein, und es ist heute eigentlich gang und gäbe, dass man bei dieser Aussage daran denkt, dass diese Menschen besessen werden. Nun ist dieses Wort schon deswegen mit Vorsicht zu gebrauchen, weil es heute sehr unterschiedlich gebraucht wird und man sehr Unterschiedliches darunter versteht. Es gibt eine weit verbreitete Auffassung über Besessenheit, die kommt eigentlich aus dem Heidentum, aus dem Schamanismus, aber sie ist dann auch durch die charismatische Bewegung in die Gemeinde eingebrochen. Die charismatische Bewegung braucht so ein Verständnis, um ihre Befreiungsdienste zu rechtfertigen. Aber ich will darauf jetzt einmal nicht eingehen, was es hier für ein Verständnis von Besessenheit gibt, sondern ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass der eigentliche Begriff hier, der so vielfach übersetzt ist, nichts anderes meint als dämonisiert worden ist. Nicht? Diesen Begriff finden wir etwa bei den beiden Gadarenern in Matthäus 8 oder auch bei dem Mann, der in der Synagoge von Kapernaum einen unreinen Geist hatte, den der Herr dann austrieb. Aber wie gesagt, darüber möchte ich heute jetzt einmal nicht sprechen, sondern bleiben wir einmal bei dieser Aussage, Menschen, die dem Satan übergeben worden sind. Was ist darunter zu verstehen? Und ich denke, es ist erst einmal gut, sich klar darüber zu werden, dass nach dem Sündenfall alle Menschen unter der Herrschaft, unter der Kontrolle des Teufels stehen, also wenn wir so wollen, dem Satan, dem Herrschaftsbereich Satans übergeben worden sind. Die ganze Welt, so sagt es Johannes einmal, liegt im Bösen, sie liegt in der Umklammerung des Bösen. Und das zeigt sich dann bei den Menschen in Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Im ersten Kapitel des Römerbriefes lesen wir, dass Gott die Menschen, die diesen Gott nicht verehrten, dann plötzlich in ihrem Denken in andere Bahnen liefen und schlussendlich landeten wo? Im Götzendienst. Wir würden heute sagen, im Okkultismus. Und nicht nur das, das führt dann auch zu ganz bestimmten Sünden. Paulus zählt eine ganze Menge von Sünden auf in Römer 1, aber der Schwerpunkt liegt in Verdrehungen im Bereich der Sexualität, der Geschlechtlichkeit. Das Dahingegebensein der Menschen, es zeigt sich in sexuellen Verirrungen. Oder denken wir doch an den Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, Vers 2, wo Paulus sagt, dass alle Menschen dem Teufel übergeben sind, dass ihr Denken geprägt ist von dem Geist, der jetzt wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Ich glaube, diese Menschen bilden sich ein, frei zu sein, und sie merken gar nicht, dass sie im Würgegriff des Teufels stehen. Sie sind ihm übergeben. Also das ist das Generelle. Dann aber gibt es, und darüber spricht die Heilige Schrift auch, Menschen, die in einer ganz besonderen Weise dem Satan übergeben worden sind. Denn nicht nur Menschen. Wir lesen das auch von dem Sohn Gottes, von Jesus Christus selbst. Da wird Jesus am Jordan getauft. Der Heilige Geist kommt gleichsam als Dienstausrüstung über ihn. Und im nächsten Vers heißt es, in Kapitel 4, Vers 1 von Matthäus, darauf wurde Jesus von dem Geist, von dem Heiligen Geist, in die Wüste geführt. Jetzt hören wir gut zu. Damit, das ist der Zweck, er dort vom Teufel versucht werde. Nachdem Jesus dann 40 Tage gefastet hatte, da kommt der Satan zu ihm. Nicht? Stellen wir uns vor, wie so ein Pirat. So ein Piratenschiff zu einem einsamen Schiff kommt. Aber Satan hatte hier das Recht, unseren Herrn zu versuchen. Und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und das geschah dann auch. Der Zweck war, damit auf diese Weise demonstriert wird, dass Christus über die teuflischen Versuchungen triumphiert. Damit offenbar wird, dass das, was der erste Adam sogar in einer viel besseren Umgebung, nämlich im Garten Eden, verbrochen hat, dass das der zweite Adam durchhält, durchträgt, dass er die Versuchungen überwindet. Aber hier wird der Sohn Gottes bis zu einem gewissen Grad dem Satan ausgeliefert, übergeben. Der Satan darf etwas mit dem Sohn Gottes machen. Bitte denken wir dann auch an die Ereignisse einige Jahre später, als Jesus vor dem jüdischen Gerichtshof, dem Synedrium steht. Und da sagt Jesus dann, als ich täglich bei euch im Tempel war, da habt ihr eure Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist jetzt eure Stunde. Und dann fügt er noch etwas hinzu. Und die Stunde der Finsternis. Nun war tatsächlich diese Stunde angebrochen. Und in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 8 schreibt der Apostel Paulus einmal, dass die Mächte dieser Welt den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht haben, ohne zu wissen, was sie damit tun. Nämlich, dass sie selbst damit besiegt werden. Aber dann gibt es eben auch Menschen, die dem Satan übergeben werden. Wir hatten jetzt lange in den Bibelstunden über das Buch Hiob gesprochen. Hiob zum Beispiel ist so ein Mann. Und Hiob ist nicht irgendein Mann. Das heißt ausdrücklich gleich im ersten Vers des Buches Hiobs, nicht nur, dass er gerecht war, sondern dass er so gerecht war wie kein anderer Mann des Ostens. Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, so sagt Gott selbst über ihn. Und dieser Mann, er war nicht nur geistlich so wach, dass er auf sich selbst blickte, sondern selbst wenn seine Kinder ein Fest feierten, und Hiob befürchtete, naja, da kann auch Unreines, da kann auch Sündiges geschehen. Nun, dann brachte er auch für seine Kinder Opfer dar. Und nachdem das alles, wie gut, wie gerecht Hiob ist, berichtet worden ist, da lesen wir, dass der Satan einmal vor Gott tritt und sagt, ist doch klar, warum dieser Hiob dir dient. Du schützt ihn ja, es geht ihm ja gut. Aber taste ihn nur einmal an, dann wird er sich von dir lossagen. Er wird dir ins Angesicht absagen. Und Gott, der Herr, sagt zu Satan, abgemacht. Du kannst den Hiob haben, bis zu einem gewissen Grad. Was dann passiert, wir wissen es. Die Sabäer kommen, die Chaldäer kommen, sie rauben den gesamten Besitz des Hiob. Und damit nicht genug. Wir würden heute von einer Naturkatastrophe sprechen, von einem Wirbelsturm. Das Haus stürzt über den Kindern zusammen und alle Kinder, sie sterben. Furchtbar. Wie reagiert Hiob? Er steht auf, er zerreißt das Gewand, wirft sich auf die Erde und betet an. Hiob wusste nicht, was in der unsichtbaren Welt geschah. Er wusste nicht, dass Gott den Hiob dem Satan übergeben hat. Aber er betete an und glaubte, dass Gott alles gut macht. Dann geht es weiter. Satan kommt noch einmal zu Hiob und sagt, naja, bis jetzt ist ja noch nicht er selbst angetastet. Was aber ist, wenn er mit Geschwüren durch und durch geplagt wird? Doch das geschieht. Jetzt kommt dann sogar seine Frau und sagt, nun sage dich endlich von diesem Gott los. Und Hiob antwortet nur, du redest wie eine törichte Frau, wie eine der Törinnen. Ich will jetzt nicht die Geschichte weitererzählen, wir wissen ja, wie es ist, wie es weiter lief. Hiob muss gleich feststellen, ich bin erschreckt worden, wovor mir Angst war, das kam dann genau über mich. So muss er schon bekennen in Hiob 4. Und in Hiob 10 ruft er aus, meine Seele ekelt vor meinem eigenen Leben. Und achten wir darauf, bis zum Schluss bekommt Hiob keine Erklärung. Gott hatte den Hiob dem Satan übergeben. Es ging durch viele Schmerzen hindurch, furchtbare Schmerzen hindurch. Und Gott erklärt nichts, auch am Schluss nicht, er stellt dem Hiob nur Fragen. Wir können sagen, am Ende ist auf jeden Fall das der Gewinn für Hiob, dass er eine tiefere Erkenntnis von Gott bekommt. Er sagt, bis jetzt habe ich nur vom Hörensagen von dir vernommen, nun aber hat mein Auge dich gesehen, aber erklärt wird ihm nichts. Wir wollen deswegen auch nicht allzu überrascht sein, wenn auch in der Gemeinde Menschen leiden, ohne dass wir immer verstehen, warum das der Fall ist. Hiob ist nichts erklärt worden. Oder noch ein Beispiel. Nehmen wir Petrus. Unser Herr sagt einmal zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, also euch Jünger, um euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nicht bezeichnenderweise spricht der Herr hier den Petrus mit seinem alten Namen, mit dem Namen Simon, noch einmal an. Und er sagt diesem Simon Petrus, Satan will dich sichten. Nicht das Bild, das der Herr hier vor Augen hat. Das ist wie Bauern, die auf einer Tenne stehen und dann das Getreide hochwerfen und hoffen, dass die Spreu durch den Wind weggeweht wird und das Getreide, das Korn, dann auf die Erde fällt. Und so will Satan, sagt Jesus, seine Persönlichkeit gleichsam wegblasen, gleichsam auflösen, wie die Spreu, die in die Luft geweht wird und dann in alle Winde zerstreut wird. Warum das Ganze? Warum übergibt hier Gott den Petrus, auch die anderen Jünger, dem Satan? Dass der Satan dieses Recht hat, Petrus, die anderen Jünger zu sichten? Der Herr sagt es dann einmal zu Simon. Er sagt, wenn du einmal zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Zurückgekehrt. Wir können auch übersetzen mit umgekehrt. Nicht Petrus war ja so sehr von sich selbst und von seiner Frömmigkeit und von seiner Treue zu seinem Herrn überzeugt, dass er sagt, Herr, mit dir bin ich bereit, sogar in den Tod zu gehen. Und wenige Verse später, da ist es nur ganz kurz, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er musste lernen, dass ihn ein anderer halten muss. Und das musste dieser Simon Petrus kapieren. Es ist nicht deine Kraft, Simon. Um das zu kapieren, musste er dadurch. Übrigens, deswegen beten wir auch nachher im Vater Unser. Führe mich oder führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im zweiten Korintherbrief lesen wir einmal von Paulus. Gott gab dem Satan das Recht, den Paulus anzutasten. Gott hätte das verhindern können, natürlich. Aber Gott, der Herr, gab dem Satan das Recht, wie Paulus es dort formuliert, ihm einen Dorn in das Fleisch zu setzen. Also bis zu einem gewissen Grad durfte der Satan den Paulus antasten. Warum? Herr, warum eigentlich machst du das? Paulus bekommt dann die Antwort. Paulus hatte nämlich so gewaltige Offenbarungen bekommen, dass er in der Gefahr stand, sich selbst zu überheben. Da musste er eines lernen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zum Ziel. Paulus, es ist nicht gut, es ist nicht nützlich für dich, wenn dir nicht wirklich auch deutlich gemacht wird, wer du bist, nämlich ein Mensch. Ich, als Paulus entrückt wurde in den Himmel, bis in den dritten Himmel, als er fantastische Offenbarungen bekam und er sagt, ich weiß noch nicht mal, war das jetzt in meinem Leib oder war das außerhalb des Leibes, da hätte er sich leicht überheben können. Da hätte er sagen können, na guck mal, ich bin was ganz Besonderes. Und da ist es gut, dass er auf dem Teppich bleibt. Der Zweck dieser Übergabe an Satan war, dass Paulus abhängig von Gott bleibt. Hiob, Petrus, Paulus. Aber dann begegnen uns in der Bibel eben auch Berichte, und hier kommt dieselbe Formulierung vor, in denen Gott dem Satan Menschen übergibt zum Gericht. Schauen wir uns hier auch einmal einige Beispiele an. Ich möchte uns zunächst einmal auf Saul hinweisen, den ersten König Israels. In 1. Samuel Kapitel 16 erhält Samuel den Auftrag, den David zum König zu salben. Samuel kommt nach Bethlehem, ein bisschen Angst, wenn sich das rumspricht, was denken die Leute dann? Aber gut, dann passiert es, er salbt David und dann heißt es in Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Und jetzt das Erstaunliche. Gleich im folgenden Vers, in Vers 14, lesen wir, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn, von Gott dem Herrn, gesandt, schreckte ihn. Es war also so, dass der Geist Gottes von Saul wich. Diese besondere Ausrüstung für Saul als König und ein böser Geist, ein Dämon, kommt auf Saul und zwar bitte von Gott, dem Herrn. Gott, der Herr, hat das so gewirkt. Warum? Warum tat Gott das? Und wir lesen es in dem Kapitel vorher. Gott hatte nämlich dem Saul einen Auftrag gegeben. Er sollte gegen die Amalekiter Krieg führen. Und nicht nur das, er sollte alles bannen, was den Amalekitern gehört. Und Saul denkt, mache ich nicht. Ein bisschen kann ich bannen, aber einiges, das lasse ich für mich. Das kommt uns gut. Das ist sinnvoll für uns. Und noch mehr, Samuel verzog zu kommen. Und dann denkt Saul, dann übernehme ich den Priesterdienst selbst. Er maßt sich also Aufgaben an, die ihm nicht zustehen. Und als dann Samuel kommt, wir lesen es in 1. Samuel 15, da sagt Samuel sehr deutlich diesem Saul ein Wort. Wir lesen es in Vers 23. Er sagt, Ungehorsam, mein lieber Freund, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Verachtung des Wortes Gottes, Ungehorsam. Samuel sagt ihm, es ist wie Okkultismus. Du kommst damit unter einen Bann. Was war dann die Reaktion, als dieses Gerichtswort Samuel dem Saul sagte? Ich sage es mal mit meinen Worten, er sagt, na okay, dann eben nicht. Dann bin ich halt von Gott verworfen, aber bitte ehre mich doch noch wenigstens vor den Ältesten. Das eine, dass Gott mich verworfen hat, das stecke ich weg, aber die Menschen, die sollen wenigstens noch einen guten Eindruck von mir haben. Dann ehre mich doch wenigstens vor den Menschen. Wie gesagt, dann lesen wir das, was ich eben gerade schon geschildert habe. David wird gesalbt und der Geist Gottes, er zieht sich zurück von Saul und dafür kommt ein böser Geist, ein Dämon. Und ich betone noch einmal, sprechen wir hier jetzt nicht zu schnell davon, dass Saul besessen wird. Das lenkt uns vielleicht doch in eine Richtung, die nicht richtig ist. Aber Saul wird nun dämonisiert. Und was das konkret bedeutet, wie sich das konkret auswirkt, das können wir, das ist geradezu spannend, in den nächsten Kapiteln nach 1. Samuel 16 lesen. Es geht mit Saul immer mehr, immer steiler bergab. Zwischendurch sind immer wieder scheinbare Lichtblicke, oh ja, und doch der Trend, die ganze Tendenz ist bergab. Zunächst versuchen es seine Mitarbeiter, den Saul noch mit Musik zu beruhigen, dass er ein bisschen zur Ruhe kommt angesichts all der Schrecken, angesichts des inneren Terrors, von dem er getrieben ist. Aber auch das funktioniert nicht. Und dann merken wir die Symptome, die passieren. Ein unsagbar, ein geradezu irrationaler Hass gegen David. Als David dann von den Wutausbrüchen Sauls, der mit einem Speer ihn bewirft, und Saul und David nur gerade eben noch ausweichen kann, entfliehen kann, und Saul dann hinter David her ist, und übrigens, das ist interessant, nicht nur hinter David, sondern auch hinter Samuel. Da kommt Saul zu Samuel und was passiert dann? Auch ganz interessant. Er verfolgt diesen Samuel nicht, er tötet ihn nicht, sondern er reißt seine Oberkleider aus und verhält sich, wir würden heute sagen, schamlos. Er liegt da nackt, so heißt es am Ende von 1. Samuel 19, vor dem Samuel, vor dem Propheten Gottes. Schamlosigkeit, ein Zeichen von dämonisiert sein. Hass hatten wir gesehen, Schamlosigkeit. Wir sehen die ganzen Intrigen, die Saul spinnt gegen David im Blick auf. Er verspricht einerseits, dass David eine Frau, eine Tochter von ihm heiraten darf. Die nimmt er ihm dann wieder weg, gibt ihm eine andere. Intrigen noch und nöcher mit dem einen Ziel, dass dieser David umkommt. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht im Einzelnen schildern. Aber schlussendlich lesen wir, dass Saul im totalen Okkultismus endet. geht zu der sogenannten Hexe, zu der Wahrsagerin von Endor. In 1. Samuel 28 ist uns das geschildert. Und man könnte sagen, wen wundert es, er endet in Selbstmord. In der totalen Selbstzerstörung. Ein Mensch, der von Gott, hören wir gut zu, dämonisiert worden ist, der gleichsam, den gleichsam Gott, den Satan übergeben hat. Gott übergibt einen Menschen, dem Teufel, und was das konkret heißt, was das konkret bedeutet, das können wir ab 1. Samuel 16, also in der zweiten Hälfte des Buches Samuel, erschreckend studieren. Hass. Sein Sinnen und Trachten ist zielt auf das Leben eines anderen. Schamlosigkeit, Nacktheit, entwürdigendes Verhalten gegenüber anderen Menschen und schließlich Esoterik, Okkultismus, Spiritismus und dann Selbstmord. Übrigens kam der Selbstmord in Israel nicht häufig vor. Umso beachtenswerter sind die Stellen, wo er vorkommt. Noch ein Beispiel. Wo ein Mensch dem Satan übergeben wird. Aus dem Neuen Testament. Judas Iskariot. 3 Jahre war dieser Mann mit Jesus umhergegangen in Galiläa und Judäa. Und wir sagen, was könnte Schöneres geben auf dieser Erde, als 3 Jahre mit Jesus zusammen zu sein, ihn zu hören, seine Wunder, seine Zeichen zu sehen. Und dann nach 3 Jahren, da ist Judas zusammen mit Jesus und den anderen Jüngern im oberen Raum. Sie wollen das Passa feiern. Und während dieses Passamals blickt Jesus in die Runde und er sagt, der mich verraten wird, dem werde ich den eingetauchten Bissen geben. Und dann taucht der Herr den Bissen ein und gibt ihm dem Judas Iskariot. Und dann lesen wir in Johannes 13, in demselben Augenblick fuhr der Satan in ihn hinein. Jesus sagt nur, was du tust, das tue bald, und dann tickt die Uhr. Doch ein Judas Iskariot endet bezeichnenderweise im Selbstmord. Noch ein Beispiel. Und jetzt nehmen wir mal Christen. 2 Christen, auch über die wird es uns berichtet. Apostelgeschichte 5. Ananias und Sapphira. Sie verkaufen ihren Besitz. Und sie taten so, dass sie den gesamten Erlös zu den Füßen der Apostel legten. Sie sagten es nicht, aber ihr ganzes Gehabe war so. In Wahrheit nämlich behielten sie einen Teil des Verkaufspreises zurück. Und dann kommen sie zu Petrus und Petrus stellt nur eine Frage. Warum, hören wir jetzt gut zu, welche Frage er stellt, warum hat der Satan eure Herzen erfüllt? Können Christen von dem Satan erfüllt sein? Offensichtlich ja. Wir reden jetzt nicht noch einmal über Besessenheit. Aber dass sie hier so sehr in diesen Griff des Teufels hineingeraten. Und Ananias und Sapphira belogen den Heiligen Geist. Und das Ergebnis ist, sie fielen nieder und starben. Erst Ananias und gleich darauf Sapphira. Satan, der die Macht des Todes hat, er nimmt diese beiden in seinen Griff. Es taucht natürlich die Frage auf. Gingen Ananias und Sapphira in die ewige Verdammnis? Antwort, ich denke nicht. Nicht, wenn sie in Wahrheit Christen waren, also den Heiligen Geist hatten, dann kamen sie in den Himmel. Aber trotzdem merken wir, ist das Gericht furchtbar ernst. Bezeichnenderweise lesen wir dann, und es kam eine Furcht über die Gemeinde. Das schockierte nun auch damals die Gemeinde. der wohl bekannteste Abschnitt, in dem jemand dem Satan übergeben wird. Wir lassen es vorhin in der ersten Schriftlesung, hier in 1. Korinther Kapitel 5. Da war ein Mann, der ganz offensichtlich mit seiner Stiefmutter sexuelle Gemeinschaft hatte, mit der Frau seines Vaters, so heißt es hier. Und die Gemeinde, sie fand überhaupt nichts dabei. Ihr seid stolz. Nicht, das stecken wir weg. Ihr habt über diese Situation noch nicht einmal Leid getragen, muss Paulus dieser Gemeinde schreiben. Und darauf schreibt Paulus Folgendes. Er sagt, ich zwar bin dem Leid nach abwesend, aber im Geist gegenwärtig und habe als ein solcher geurteilt, einen solchen dem Satan zu übergehen. Die gleiche Formulierung wie in 1. Timotheus 1 kommt auch hier vor. Einen solchen dem Satan zu übergeben. Was meint das eigentlich konkret? Nun, wenn wir den Zusammenhang, den Kontext beachten, scheint das zunächst nichts anderes zu meinen als werft ihn aus der Gemeinde hinaus. Nicht? Denn Paulus erläutert gleich danach, fegt den alten Sauerteig aus. Habt keine Gemeinschaft mit dem Bösen. Übrigens in Vers 11 sagt Paulus, esst noch nicht einmal mit ihm. Also mit anderen Worten, trefft euch auch nicht privat mit einem solchen. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Was ist die Folge weiter? Wenn du ihn dem Teufel übergibst, dann führt das in die Zerstörung des Fleisches, in das Verderben des Fleisches. Was heißt das? Erinnern wir uns hier einmal an das, was Paulus einige Kapitel später in Kapitel 7 schreibt. Er spricht dort über Mischehen, also wo nur einer der beiden Christ ist und der andere eben nicht. Und er sagt, selbst der ungläubige Teil, also der ungläubige Ehemann oder die ungläubige Ehefrau, die geheiligt, sie werden geheiligt durch die Gläubigen. Mit anderen Worten, der Ungläubige hat ganz einfach durch das Zusammensein mit dem Gläubigen Anteil an den Segnungen Gottes. Er steht damit unter dem Segen Gottes. Und umgekehrt gilt eben nun auch das Gleiche. Und das lesen wir hier in 1. Korinther Kapitel 5. Wer in Sünde lebt, ohne Buße zu tun, der soll keinen Anteil an den Segnungen Gottes haben. Er muss aus der Gemeinde Gottes ausgeschlossen werden. Und das heißt, er ist dem Satan zu übergeben. Der Satan wird sich dann weiter um ihn kümmern. Ein solcher Mensch, er wird leben, ohne dass er den Segen Gottes empfängt, ohne Fürbitte, ohne Trost, ohne Stärkung, weil er außerhalb der Gemeinde lebt, ohne den Empfang der Sakramente, ohne Wortverkündigung, ohne Unterstützung aus der Gemeinde. Den Rest, den wird der Satan übernehmen. Übrigens können wir daraus auch etwas lernen für uns. Es gibt ja heute eine Menge von Christen, wiedergeborene Christen nennen sie sich gerne, die keine verbindliche Gemeindezugehörigkeit haben. Nicht ihr Denken läuft dann so, dass sie sagen, ich bin zwar Christ, aber die Gemeindezugehörigkeit, das kommt noch sozusagen extra hinzu. Denen ist zu sagen, es gibt im Neuen Testament kein Christsein außerhalb einer Gemeinde, in der das Wort Gottes verkündet wird. Ihr schwächt mit einer solchen Einstellung nicht nur die Gemeinde, sondern auch euch selbst. Und ihr entzieht euch vieler Segnungen, die Gott nun einmal nur euch schenken will, durch andere Menschen. Paulus hat hier das Bild, und das gebraucht er sehr häufig, von dem Leib. Und da dienen die Glieder einander. Und wir sind aufeinander in einer Gemeinde angewiesen. Dem Satan übergeben. Wenn wir fragen, was das konkret heißt, dann können wir denken an Krankheiten. Herzinfarkt, Krebs, AIDS, Es kann bedeuten Ehebruch, Zerstörung der Familie, Zerstörung des Hauses, ohne dass man das kontrollieren kann. Bilden wir uns doch nicht ein, dass wir unser Leben so im Griff haben. Es kann Krankheit eines Familienmitgliedes bedeuten. Es kann Verlust meiner Arbeit, meiner Karriere bedeuten. Es können Unfälle, Unglücke, Katastrophen bedeuten. Noch einmal, es geht hier nicht um den Verlust des Heils. Paulus sagt ausdrücklich in 1. Korinther 5, Vers 5, damit der Geist errettet wird am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Aber gleichwohl sind dies ernste Gerichtsschläge, über die die Schrift spricht. Ich habe Hymenäus und Alexander dem Satan übergeben, so lesen wir in 1. Timotheus 1. Hymenäus und Alexander, sie verderben das Evangelium. Von Hymenäus lesen wir noch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Und wir erfahren, dass dieser Mann eine Irrlehre verbreitete über die Auferstehung. Und er zerstörte auf diese Weise den Glauben von etlichen in der Gemeinde. Der andere Name, Alexander, er wird noch erwähnt in 2. Timotheus 4. Übrigens kommt er auch in Ephesus vor, bei diesem Silberschmied, zum Götzendiener. Möglicherweise war das der gleiche, aber das ist nicht sicher. Der Name Alexander war damals recht verbreitet. Aber so viel ist klar, diese beiden Männer, Hymenäus und Alexander, sie waren Männer, die in der Gemeinde falsche Lehren verbreiteten. Sie lehrten nicht die Wahrheit, sie machten sich interessant durch Verbreitung von Mythen, Geschlechtsregistern, Fabeln, wie es Paulus in den Versen vorher sagt. Und Paulus sagt, ich habe sie dem Satan übergeben, mit anderen Worten, sie gehören nicht in die Gemeinde. Sie haben in der Gemeinde Gottes nichts verloren. Und sie sollen durch den Ausschluss aus der Gemeinde gezüchtigt werden. Und durch diese Zucht, durch diese Erziehung sollen sie unterwiesen werden, wie heißt es hier am Schluss von Kapitel 1, nicht zu lästern. Offensichtlich lästerten diese beiden Männer. Und diese Männer, sie sollen dem Satan überlassen werden. Ich habe sie dem Satan übergeben. Es gibt Menschen. Menschen, die Gott dem Satan übergeben hat. Und zwar zu einem ganz positiven Ziel. Hiob, um Gottes Willen, zur Ehre Gottes, damit demonstriert wird, dass Menschen diesem Gott treu sind, auch wenn er sie leiden lässt. Dass das kein Deal ist, dass das kein Geschäft mit Gott ist. Andere werden dem Satan übergeben, wie Petrus, damit er hernach seine Brüder in der rechten Weise stärken kann. Wiederum andere wie Paulus bekommen einen Dorn, einen Stachel ins Fleisch, damit offenbar wird, ihnen und auch den anderen, dass die Kraft sei Gottes und nicht aus uns kommt. Es gibt aber auch Menschen, die dem Satan übergeben werden, wie Saul, wie Judas. Es gibt auch Menschen, die in der Gemeinde dem Satan übergeben werden zum Gericht, wie Ananias und Sapphira, wie der Mann, von dem wir lesen in 1. Korinther 5, und eben auch Hymenäus und Alexander. Paulus schreibt, Timotheus, ich befehle dir dieses Gebot an. Timotheus, du stehst in einem Kampf in der Gemeinde. In einem geistlichen Kampf. Es ist kein Spiel. Da gibt es keine Neutralität. Etliche sind einige, die den Glauben nicht bewahrt haben. Sie haben ihn von sich gestoßen. Und dieses Wort ist ein sehr hartes Wort. Ein sehr aktives Wort. Man will kein gutes Gewissen mehr haben. Man ist nicht interessiert an einem heiligen Leben. An einem Leben in Reinheit. Da will man leben, auch als Christ, nach seiner eigenen Lust, orientiert am eigenen Erfolg, am eigenen Lebensstil. Und übrigens, das ist interessant, dass Paulus, nachdem er über Hymenäus in 2. Timotheus 2 schreibt, Folgendes hinzufügt. Er sagt, der feste Grund Gottes steht und er hat dieses Siegel. Dann zählt Paulus zwei Dinge auf. Erstens, der Herr kennt die sein sind. Du bleibst in der Hand des Herrn. Und dann fügt er noch etwas hinzu. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wollen wir gerade heute diesen zweiten Aspekt nicht vergessen. Amen.